Heute Morgen predige ich über Johannes Kapitel 12, Vers 12 bis 19. Johannes 12, Vers 12 bis 19. Als am folgenden Tag das Volk, das zahlreich zum Passafest gekommen war, hörte, dass Jesus nach Jerusalem komme, nahmen sie die Palmzweige und zogen hinaus ihm entgegen und riefen: Hosianna, gepriesen sei der, der kommt im Namen des Herrn, und der der König Israels ist. Jesus aber fand einen jungen Esel und setzte sich darauf, wie geschrieben steht: Fürchte dich nicht, Tochter Zion. Siehe, dein König kommt, sitzend auf dem Füllen einer Eselin. Dies verstanden seine Jünger zuerst nicht. Aber als Jesus verherrlicht war, da erinnerten sie sich, dass dies über ihn geschrieben stand und dass man ihm dies getan hatte. Das Volk nun, das bei ihm war, bezeugte, dass er Lazarus aus der Gruft gerufen und ihn von den Toten auferweckt hatte. Deshalb ging ihm das Volk auch entgegen, weil sie gehört hatten, dass er dieses Zeichen getan habe. Da sagten die Pharisäer zueinander: Ihr seht, dass er nichts ausrichtet. Siehe, die ganze Welt ist ihm nachgelaufen. Ich denke, dass Sie alle Begeisterung kennen und ab und zu auch mal begeistert sind von irgendetwas. Begeisterung steckt ja an, wenn einer so etwas ganz Neues entdeckt hat, irgendein tolles Haushaltsgerät oder einen neuen Urlaubsort, wo alles sein soll, was man so an Freuden erwartet. Oder vielleicht irgendein tolles Buch, was man unbedingt gelesen haben muss. Und viele andere Dinge, bis hin zu Kochrezepten und neuen, was weiß ich, irgendwelchen Kaufhäusern spezieller Art. Dann kann es anstecken, sodass der andere sagt: Oh ja, das werde ich auch ausprobieren. Und manchmal ist man dann hinterher auch begeistert und manchmal fragt man sich hinterher: Wie konnte ich nur? Warum habe ich mich da anstecken lassen? Es entsprach hier überhaupt nicht meiner Überzeugung. Die Leute hier sind alle begeistert. Das müssen Sie sich vorstellen: Da sind so zwei Brandungswogen, die so aufeinander schwappen. Die einen ziehen mit Jesus, kommen von Bethanien nach Jerusalem hinein. Sie sind teilweise noch Zeugen gewesen, wie Jesus den Lazarus auferweckt hat von den Toten. Sie sind begeistert von Jesus. Und die anderen kommen aus Jerusalem heraus, ihm entgegen. Es war ja das Passafest. Jeder männliche Jude musste dort zu Gast sein in Jerusalem. Man weiß von Spitzenzeiten, dass dort über 2 Millionen Pilger in diesem kleinen Städtchen waren, war zwar die Hauptstadt, aber für unsere Verhältnisse relativ klein. Und die kommen heraus, sind auch begeistert, weil sie hörten, Jesus hätte diesen Lazarus von den Toten auferweckt. Und jetzt treffen sich beide Wogen, es gibt ein Mordsgetöse und sie rufen alle: Hosianna, dem König Davids und Israels. Sie sind maßlos begeistert, sodass sogar die Pharisäer Angst bekommen und sagen: Schaut mal, unsere ganze Gegenkritik und alles, was wir da inszeniert haben, war wirkungslos. Die ganze Welt läuft ihm ja nach. Ist es nicht etwas Schönes, wenn die Leute von Jesus begeistert sind? Und das, was sie rufen, ist ja völlig richtig. Hosianna, der König Israels letztlich, der hier kommt. Also der Messias, auf den wir gewartet haben. Die Leute sind überzeugt, das ist der Richtige. Und sie drücken ihre Überzeugung aus. Sie drücken sie aus mit Palmwedeln und was weiß ich nicht alles, was sie benutzen, um ihre Freude zu offenbaren. Ist die Frage, wie sieht das aus? Die Leute waren überzeugt von Jesus. Ich denke an einen jungen Mann, den ich kannte. Inzwischen ist er leider tödlich verunglückt. Er saß 10 Jahre im Zuchthaus, war dann nach seiner Entlassung durch die Heilsarmee auf der Reeperbahn aufgefischt worden und zum Glauben gekommen an Jesus und wurde dann ein ganz feuriger Evangelist für Jesus, der so mit der Apfelsinenkiste auf dem Bürgersteig anfing und den Passanten etwas von Jesus erzählte, später dann auch eingeladen wurde in Gemeinden. Und als er mal vor höheren Schülern sprach, so vor der Oberstufe eines Gymnasiums, und die Leute wirklich bis aufs Letzte provozierte, diese Frage nach Gott zu prüfen, da fragte ihn dann ein Schüler: Sagen Sie mal, Wolfgang Dück, so hieß er, sind Sie denn auch überzeugt von dem, was Sie da sagen? Und da sagte ich: Überzeugt? Nein. Oh, da brach eine Welle der Empörung los. Wie, Sie wagen es uns, hier solche Worte da um die Ohren zu schlagen und sind selber nicht überzeugt davon? Sagt er, ja, ich bin nicht davon überzeugt, ich bin davon überführt. Und genau das ist ein wesentlicher Unterschied. Die Leute hier waren alle überzeugt, dass Jesus der Messias ist, denn wer sollte schon Tote auferwecken? Das konnte ja niemand. Sie waren alle überzeugt, aber sie waren nicht überführt. Das heißt, sie hatten nicht ihr eigenes Herz erkannt. Gott hatte ihnen nicht ihr Herz zeigen können, wie das aussieht, welche Abgründe da in ihnen lauern, wie viel Bosheit da versteckt ist, wie viel Perversion, wie viel Unordnung, wie viel Unreinheit, wie viel Lüge, wie viel Habsucht, wie viel Eitelkeit. Das hatten sie alles nicht erkannt, denn dann hätten sie erkannt, dass sie einen Erlöser brauchen für sich persönlich. So waren sie nur überzeugt, dass Jesus der Richtige ist. Natürlich war Jesus der Richtige. Wenn Sie hier eine Umfrage machen würden, glauben Sie, dass Jesus der Sohn Gottes ist? Das hatte ja vor einiger Zeit jemand getan, dann haben in Deutschland immer noch so etwas über 30% gesagt, ja, Jesus ist der Sohn Gottes, davon sind wir überzeugt. Und trotzdem werden viele von diesen Antworten in der Ewigkeit auf der falschen Seite sein. Warum? Sie waren nur überzeugt, dass Jesus der Richtige ist, aber sie waren nicht überführt, dass er ihr persönlicher Erlöser werden muss, der dann für ihre Sünde sterben musste. Und deshalb wäre das heute Morgen für den Einzelnen unter uns einmal hilfreich zu fragen, was bin ich eigentlich? Bin ich jemand, der überzeugt ist, dass Jesus der Sohn Gottes ist? Oder bin ich persönlich in meinem Herzen überführt, dass ich solch einen Erlöser wirklich brauche und auch angenommen habe? Die Leute damals waren im Wesentlichen überzeugt. Überzeugt von einem Wunder, das man ja wirklich nicht übersehen und überhören konnte. Also von dem, was Jesus in dem Leben eines anderen getan hatte. Wenn Sie die Bibel ein bisschen vorher lesen, werden Sie lesen, dass Jesus weinte, ehe er nach Jerusalem kam. Als er die Stadt sah, weinte er, weil er die Menschen lieb hatte, aber er wusste, sie werden mich ablehnen. Und deshalb werden sie in das Gericht Gottes hineinlaufen. Und das Gericht bedeutet Zerstörung für die ganze Stadt und für diese Menschen ein grenzenloses Elend. Stellen Sie sich vor, Jesus reitet jetzt durch diese Wogen der Begeisterung hindurch, vielleicht noch die letzten Tränen im Auge, die er geweint hatte, ehe er in diese Stadt einzog. Die Leute feiern ihn und jubeln ihm zu und er weiß, sie gehen alle in ihren Herzen an mir vorbei. Jesus kam als König, er ritt auf einem Esel, ein Esel war damals durchaus ein vornehmes Tier, nicht so wie bei uns, so irgendwie so was Minderwertiges. Ein König konnte natürlich außer auf einem Esel auch auf einem Pferd reiten. Wenn er ein Pferd benutzt hätte, wäre das mehr so das Bild des kämpfenden Königs, der als Krieger in den Kampf zieht. Mit einem Esel kann man wahrscheinlich schlecht kämpfen. Und wenn man als Esel kam, mit einem Esel kam, dann war das mehr das Bild eines Friedensbringers, denn mit einem Esel konnte man nicht kämpfen. Das heißt, Jesus kam als dieser Friedensbringer in eine Stadt, die überschwappte vor Begeisterung über seine Person. Ich persönlich kenne sehr viele Menschen, die einmal begeistert waren von Jesus, die auf einer Freizeit sagten, das bringt's, und sie dachten an Jesus. Die irgendwo eine tolle Gebetserhörung hatten, wo eine Krankheit plötzlich gestoppt wurde, ohne dass ein Arzt ihnen helfen konnte, aber auch nicht mehr musste. Begeistert. Oder die irgendwo einen tollen Gottesdienst mitmachten, vielleicht für sie in ihrem persönlichen Bereich, und sagten, das war ganz stark, hätten wir nie gedacht, dass das so schön sein kann. Oder irgendein tolles Buch gelesen haben und. Und die Begeisterung ebbt wieder ab und was bleibt übrig? Bleibt ein persönlicher Glaube übrig? Oder nur diese Kritik der Pharisäer, die sagten, die ganze Welt ist ihm nachgelaufen. Aber Jesus sucht keine Leute, die ihm nachlaufen, sondern er sucht Nachfolger, die tief in ihrem Herzen verankert sind bei ihm. Wenn so ganz viele Leute aus Jerusalem ihm entgegengingen, dann waren die begeistert und hatten eine gewisse Erwartung an Jesus, was er ihnen bringen sollte. Und ich habe den Eindruck, dass wir auch oft mit solch einer Erwartung zu Jesus kommen, was er uns bringen soll. Vielleicht Heilung für die Ehe, dann wärst du auch mein Messias. Vielleicht, was weiß ich, dass ich beruflich endlich klar komme und klar sehe, das wäre doch großartig für mich. Vielleicht irgendetwas ganz anderes, dass ich mit einem Persönlichkeitsproblem in mir fertig werde. Erwartungen an Jesus. Und so wird Jesus manchmal vereinnahmt. Ja, mit der Erwartung, die man hat, vereinnahmt man ihn und sagt, so muss doch Jesus sein. Ich will nur einen Namen erwähnen, den Sie wahrscheinlich fast alle kennen. Ein Mann wie Franz Alt, der so ein Buch über den Frieden geschrieben hat und Jesus vereinnahmt, so als Friedensideologe, wenn er auch die ganze Sache an der Bergpredigt aufhängt, aber mit der Bibel hat es eigentlich wenig zu tun. Oder Jesus als dieser neue Mann, dieser neue Typ. Oh, das hat mit der Bibel leider auch wenig zu tun. Es ist nur eine Erwartung, die in ihn hineingelegt wird und Jesus soll das dann erfüllen. Wenn ich über die Reformation nachdenke, über Martin Luther, dann bin ich ganz besonders beeindruckt davon, dass sich Luther nicht vereinnahmen ließ. Als er diese Freiheit des Christenmenschen predigte, plötzlich kamen die Bauern und sagten, Mensch, du bist unser Mann, du predigst Freiheit, endlich der Richtige, komm doch zu uns. Und dann kamen die Reichsritter und sagten, du bist unser Mann, ja, man soll sich durchsetzen. Und dann kamen die Humanisten und sagten, du bist unser Mann. Und er hat sich diesen allen entzogen und hat dadurch viele Feinde gewonnen, weil er ihre Wünsche nicht erfüllt hat. Aber dadurch blieb diese Reformation wirklich Reformation, sonst wäre sie vielleicht eine Sozialrevolution geworden, aber nicht mehr. Jesus vereinnahmen, ich denke, dass wir das alle immer wieder mal versuchen, ihn in unsere Vorstellungen hineinzuholen und zu sagen, so bist du für mich. Manchmal ist Jesus so, aber manchmal ist er auch ganz anders. Nicht nur in der Begeisterung Gott loben, sondern auch, wenn es dunkel wird. In einem Lied heißt es, Lob sei dir auch unter Tränen, Lob sei dir, der dennoch liebt. So ein Mann wie Paulus und Silas konnten Gott auch nachts in der Dunkelheit loben, im Gefängnis, als ihnen ihr Kreuz wehtat durch die vielen Peitschenschläge, die sie bekommen hatten. Sie wussten, das war kein Lob aus Begeisterung, aus Überschwang der Gefühle, sondern aus tiefem Vertrauen. Gott ist niemand, der unsere Gefühle nur beglückt, sondern der tief im Herzen seine Erlösung verankern möchte. Hier heißt es dann, am Anfang haben die Jünger das Ganze nicht verstanden. Geht Ihnen das nicht auch manchmal so oder mir, dass wir Dinge, die wir erleben, im Moment gar nicht verstehen? Sagen merkwürdig, wie das so alles läuft. Und dann im Rückblick erkennt man plötzlich die Zusammenhänge. Und da fingen sie an, die Bibel zu studieren und sagten, oh ja, bei Sacharja steht es doch, Kapitel 9, Vers 9, mit diesem König, der kommt. Und da in dem Psalm 118 steht es doch mit diesem Gepriesen sei, der da kommt im Namen des Herrn. Und so haben sie ganz viele Bibelstellen entdeckt, die etwas über Jesus aussagen. Und das finde ich schön, wenn die Erfahrungen in unserem Leben nicht nur so Erfahrungen sind, sondern wenn sie mit dem Wort Gottes in Verbindung gebracht werden und damit übereinstimmen. Und Gott uns die Augen öffnet und sagt, so bin ich, so wunderbar kann ich führen. Begeisterung verebbt wie ein Strohfeuer, obwohl es schön ist, auch von Gott begeistert zu sein, das auch mitzuteilen. Aber es darf nicht nur Gefühl sein. Jesus ging nach Jerusalem, er wusste, ich werde dort sterben am Kreuz. Vor vielen Jahren waren wir als Gemeinde hier mal in Darmstadt bei den Marienschwestern. Und die schenken so jedem, der sie besucht hat, so ein kleines Spruchkärtchen so zum Abschied. Zumindest war es damals so. Da bekam ich auch so ein Kärtchen und ich freue mich immer über so etwas. Aber als ich drauf blickte, freute ich mich nicht mehr. Da stand nämlich drauf, zum Glauben gehört das Kreuz. Stellen Sie sich vor, gerade so junger Pfarrer fängt irgendwo an, begeistert, dass Gott etwas tun möchte. Und dann liest er, zum Glauben gehört das Kreuz. Ich habe den Zettel eingesteckt, ich habe ihn zu Hause weggelegt, habe versucht zu vergessen, was drauf stand. Aber dann nach einem halben Jahr oder einem Jahr habe ich ihn wieder hervorgekramt und musste sagen, irgendwo, dieser Zettel hat doch recht, zum Glauben gehört das Kreuz. Wobei Kreuz nicht nur Schwierigkeiten bedeuten werden, sondern Kreuz ist ein Todesinstrument. Ein Todesinstrument. Und wenn zum Glauben das Kreuz gehört, dann bedeutet das, dass Jesus mich frei machen möchte von mir selbst. Das ist jetzt ein bisschen sehr theoretisch formuliert. Jesus möchte mich frei machen von der Art der Selbstverwirklichung, die ohne Gott geschieht. Und dieses Freimachen empfinden wir als ein Sterben, dass die eigenen Vorstellungen absterben und ich dafür die Realität von Gottes Vorstellungen kennenlerne, dass mein Wille anfängt mit seinem übereinzustimmen und dass seine Ziele auch meine werden, und das bedeutet oft ein persönliches Sterben auf meiner Seite. Wenn Jesus als der König kommt, dann möchte er dieser König sein, der uns mitnimmt zum Kreuz, um von uns selbst frei zu werden und für Gott zu leben. Und dann brauchen wir nicht mehr so zu sagen wie diese Leute, die sagen, der hat den Lazarus da errettet. Wir brauchen also nicht mehr eine Art Secondhand-Life im Glauben zu praktizieren, was ich auch oft tue. Ja, dass ich sage, oh, da ist ein zuhälter Christ geworden und der arbeitet jetzt und fischt da die Leute aus diesem trüben Milieu selber heraus. Das ist Secondhand-Life, also ein Leben aus zweiter Hand. Ich erzähle die Erfahrung eines anderen. Während es bei Gott im Zeugnis eigentlich darum geht, dass ich meine eigenen Erfahrungen mit ihm weitergeben kann. Und da sind wir eigentlich ähnlich wie der Lazarus. Der Lazarus war tot und kam zum Leben. Und die Bibel sagt, dass wir von Geburt an, jeder von uns, geistlich tot ist in Gottes Augen. Das heißt, ich habe, wenn ich geboren werde, nicht Gott im Herzen. Mein Herz ist sozusagen Gott gegenüber tot. Sie kennen die Geschichte von diesem verlorenen Sohn. Da hat auch der Vater schlichtweg behauptet, als der Sohn zurückkam, dieser, mein Sohn, war tot und ist wieder lebendig geworden. Der war doch gar nicht tot. Aber was war tot? Die Beziehung zwischen dem Sohn und dem Vater war tot. Und so ist zwischen Gott und mir von Geburt an die Beziehung tot. Daran ändert auch das kleine Abendgebet nichts. Und es ändert sich erst dann, wenn Jesus als dieser Spender des ewigen Lebens in mein Herz kommt. Und dann kann ich auch bezeugen, ich bin vom Tod zum Leben gekommen. Ich habe nämlich jetzt ewiges Leben. Christus erfüllt mein Leben. Und dann kann man erzählen, was man selbst mit Gott erlebt hat, nicht nur das, was andere durch ihn geworden sind. Und das ist sicher schön, wenn wir das vielleicht noch mehr tun als bisher. Begeisterung ist nicht schlecht, aber sie ist oft nur wie so eine Brandungswoge, die irgendwo zerschellt, sich auflöst. In Christus sein Leben verankern ist besser, weil das etwas ist, was bleibt. Die Überzeugung, dass er der Sohn Gottes ist, ist richtig. Aber im Herzen überführt zu sein, dass ich als Sünder einen Erlöser brauche, ist mehr, weil das dann die persönliche Annahme bedeutet. Jesus ist ihr König und auch meiner, und er möchte, dass wir im Vertrauen zu ihm leben und dann auch seine Wege mit ihm gehen. Herr Jesus Christus, hab Dank, dass du diesen Weg zum Kreuz gegangen bist. Hab Dank, dass du dieser Erlöser bist, auch für mein persönliches Leben, aber auch für jeden hier unter uns. Hab Dank, dass du unser Leben von innen her heilst und erneuerst. Hab Dank, dass du uns auch hilfst, frei zu werden von uns selbst. Du weißt, wie oft wir da noch um uns selbst kreisen und auch krampfen. Danke für die Freiheit deiner Liebe. Amen.